haben wir angefangen mit dem 91. Psalm. Heute kommt der zweite Teil, letzte Woche die ersten 8 Verse, heute die Verse folgen bis 16 dann. Und wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie wir unter dem Schutz Gottes leben und sein können. Da heißt es nämlich, so geht der Psalm los, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, von El Elyon, und unter dem Schatten des Allmächtigen, El Shaddai, bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich hoffe, manche erinnern sich dran, an letzte Woche. Dieser Schirm war im Einsatz, um das deutlich zu machen, wann bin ich unter Gottes Schutz? Das ist wie bei so einem Schirm, wenn der Schirm weit weg ist, dann ist an dieser Stelle Schutz vorm Regen. Aber es bringt mir nichts. Es bringt mir nur etwas, wenn ich nah dran bin am Schirm. Wenn ich nah bin. Wenn ich Gott nah bin, dann bleibe ich automatisch unter seinem Schutz. Ein weiteres Bild in dem Psalm ist, ich bin dann unter im Schatten seiner Flügel. Bei uns, wie gesagt, in Deutschland verstehen wir das nicht ganz so gut. Im Orient, wo die Sonne brennt und heiß ist und alles versenkt, ist es viel wichtiger, im Schatten zu sein. Gerade in der glühenden Mittagshitze dann. Und Gott will uns so beschirmen und der Schatten im Orient fällt viel knapper aus als bei uns, weil die Sonne höher steht. Deswegen nahe dran sein an Gott, an Jesus, das bringt dich in diesen Schutz hinein. Es geht dabei nicht um einen äußeren Gebetsvollzug. Also ich bete den 91. Psalm wie ein Mantra, wie eine magische Formel und damit passiert es, sondern die Nähe und der Schutz ist immer ein Zeichen und ein Ausfluss meiner Beziehung mit Gott, dass ich ihn kenne und liebe, dass ich ihm nahe bin. Wer vom Heiligen Geist ist, für den gilt, wenn es, so haben wir es dann weitergelesen in dem Psalm, ob es auch 1.000 trifft zu deiner Seite oder 10.000 trifft zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen, weil du unter dem Schutz des Höchsten bist. Vers 9, damit geht es jetzt weiter. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es ist ja ganz leicht so, wie machen wir das im Leben? Wir versuchen uns abzusichern. Wer von euch hat eine Versicherung abgeschlossen? Wer von euch hat 2 Versicherungen abgeschlossen? Wer hat 3 abgeschlossen? Wer hat 10 abgeschlossen? Ah, da gibt es immer noch ein paar. Also, und wir Deutschen sind darin auch richtig gut. Dinge sicher zu machen und abzusichern. Das merkst du immer, wenn du im Ausland bist und denkst, Hilfe, hier gibt es überhaupt keine Balustrade. Da geht's doch tief runter. Hat das nicht der TÜV geprüft? Nein, der TÜV hat es eben nicht geprüft. Wir sind gut darin, uns abzusichern, das ist auch wunderbar, aber wir sind ganz leicht in Versuchung zu denken, dass diese Sachen dann uns wirklich Sicherheit geben würden. Ich erinnere mich gut an meine Großmutter, die hatte so eine kleine Geldschatulle. Und da hat sie die verschiedenen Währungen aus den 20ern aufbewahrt. 1 Billion. Und dann sagt sie, ja, dafür konntest du ein Brot kaufen. Wir verlassen uns auf Dinge, die uns so sicher scheinen. Unsere Regierungsform, unser Geld, unsere Versicherung. Und doch wissen wir eigentlich aus der Geschichte und aus eigener Lebenserfahrung, Dinge können sich immer auch mal schlagartig ändern. Wo kein Mensch mit rechnen würde. Und deswegen ist es so gut zu sagen, der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn daran rüttelt keiner. Das nimmt dir keiner weg, auch wenn morgen der Euro zerbricht oder was auch immer passiert, die nächste Wirtschaftskrise kommt, die Amerikaner vollkommen durchdrehen. Es nimmt dir keiner weg, diese Zuflucht. Vertrau auf die Führung und Weisheit Gottes. Es liegt Sicherheit und Schutz darin, wenn wir nah an ihn herangerückt sind und in seiner wohltuenden Gegenwart, in seinem Wort, in seinem Haus zu Hause sind. Mach den Herrn zu deiner Zuflucht, zu deinem Wohnort, denn dort bist du sicher. und das kann dir nicht so niemand wegnehmen. Es heißt hier, es kann dir nichts Böses geschehen und kein Unheil darf sich deinem Haus nahen. So geht es hier weiter in Vers 10. Und wir wissen doch selbst, zumindest alle, die ein bisschen älter sind, aber manche Jüngere wissen das auch schon, wenn einem wirklich Schlimmes passiert, sehr überraschend passiert. Wir sagen ja nicht umsonst, da hat einem jemand den Teppich unter den Boden weggezogen. Du stehst drauf und einer zieht an dem Teppich und reißt ihn unter dir weg. Ja, und dann stehst du eben nicht mehr und fällst. Ja, und so ist das, wenn auf einmal die Eltern sagen ja zu den Kindern, wir verstehen uns nicht mehr, wir lassen uns scheiden. Und so ist das, wenn der Partner auf einmal sagt, du, zwischen uns beiden läuft eigentlich nichts mehr. Schön, dass wir 25 Jahre verheiratet waren, aber ich suche mir jetzt was Frischeres. Der Teppich weggezogen. Wenn der Arbeitgeber auf einmal sagt, nett, dass Sie 20 Jahre Ihrer Lebenszeit für uns investiert haben, aber ein Jüngerer ist billiger. All diese Lebensfälle, der Arzt, der dann sagt, das tut mir leid, aber die Diagnose ist nicht gut. Den Teppich unter den Füßen weggezogen zu bekommen und dann auf einmal zu merken, nein, Gott ist meine Hilfe und mein Halt. Vers 10, es wird dir kein Übel begegnen, keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Egal, was du tust, egal, wohin du dich bewegst, von Ort zu Ort durch Menschenmassen, es wird dir kein Übel begegnen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Hindernisparcours. Da gibt es immer diese Hindernisse, das Übel, das einem begegnen will. Aber Gott führt dich durch. Habt ihr das schon mal gemacht? Du hast die Augen verbunden und ein anderer führt dich. Du siehst diese Hindernisse, die nicht da sind. Und dann nur auf Zuruf sich zu bewegen, rechts, 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 geradeaus, Vorsicht. Gott führt uns durch, aber das geht natürlich nur, wenn ich zuhöre. Wenn ich denke, ich will möglichst schnell ans Ziel, ich laufe jetzt einfach mal schnell los. Boom. Oh, da war eine Wand. Habe ich gar nicht gewusst. Habe ich gar nicht gesehen. Er ist dein zuverlässiges Navigationsgerät. Menschen verlassen sich ja dermaßen auf ihr Navi heute, dass sie ja das Navi anschalten und gleichzeitig den gesunden Menschenverstand ausschalten. Wenn das Navi die Brücke anzeigt, muss da eine sein. Fahr weiter, Schatz, da ist eine. Im Wörtlich steht hier im Hebräischen gar nicht, keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Die haben anders gelebt als wir. Da steht, keine Plage wird sich deinem Zelt nahen. Und so ein Zelt ist ja noch viel unbeständiger als ein Haus. Eine dünne Stoffbahn nur, die dich vor der unwirtlichen Welt draußen schützt, vor der Hitze, vom Regen, vor der Kälte, vor wilden Tieren. Keine Plage wird sich deinem Zelt nahen. Du wohnst sicher, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ist zufällig jemand anwesend, der sich in der letzten Woche Sorgen gemacht hat? Oh, wie kann das sein? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, du bist sicher geborgen in Gott. Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf deinen Händen tragen und deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich bräuchte jetzt mal zwei, die mir hier vorne als Engel helfen. Ihr müsst mich nicht auf Händen tragen, keine Sorge. Hätte ich jemanden leichteren ausgewählt. Ein Engel kommt schon. Ein zweiter, sehr gut. Einmal. Zweimal. Stellt euch vor, diese zwei Engel, ihr müsst jetzt zu meiner Rechten und zu meiner Linken stehen. Diese zwei Engel, Vorsicht, sind da, um mich zu behüten und zu beschützen. Und was passiert, wenn ich mich bewege? Die beiden kommen mit. Sie sorgen dafür, dass weiterhin der Schutz über mir ist. dass ich nicht ohne diesen Schutz bin, dass ich nicht einfach da rauslaufe. Das Problem ist jetzt, die beiden sind normalerweise unsichtbar. Vielleicht sind es auch nicht nur zwei, sondern fünf oder zehn, je nachdem, wie viel du brauchst. Aber sie sind unsichtbar. Und das ist ein Problem für uns. Ich könnte mal kurz zur Seite treten, gleich brauche ich euch nochmal. Sie sind unsichtbar und das ist ein Problem für uns, weil wir sind ja völlig auf das Sichtbare fixiert. Eine Geschichte aus dem Alten Testament macht das sehr schön deutlich. Der Elisa, einer der Propheten des Alten Testaments, hatte einen sehr guten Draht zu Gott. Und als das Volk Israel angegriffen wurde von den Syrern, hat Gott ihm immer gezeigt, was die Syrer als nächstes planen. Wo ihr Feldzug sie hinführt, wo sie dem Volk eine Falle stellen werden. Und er hat das immer schön dem König gesagt. Und die sind den Syrern immer wunderbar ausgewichen. Der syrische König fand es jetzt nicht so witzig. Und er hat das gemacht, was wir auch machen würden. Er hat gesagt, Verrat! Es muss einen geben, der meine wunderbar ausgedachte Kriegstaktik jedes Mal brühwarm an den Feind verrät. So werden wir nie den Sieg davon erringen. Er rief also all seine engsten Berater und Generäle zu sich und sagt, wer ist es von euch? Ups, die Stimmung ist etwas gespannt. Weil der König sagt, einer von euch muss es sein, nur ihr kennt meine Taktik. Nur mit euch kommuniziere ich das. Wer verrät brühwarm alles dem Feind? Die Generäle wissen, wenn einer sagt ich, dann ist es um ihn auch geschehen. Also in diese angespannte Situation hinein wagt dann einer zu sagen, König, wir sind's nicht, wir sind alle treu. Die haben einen Propheten, den Elisa, und der hat so eine gute Verbindung mit Gott, der weiß immer, was du tun wirst und verrät es dem König. Wir würden vielleicht sagen, ah, billige Ausreden, sowas gibt's doch gar nicht. Der syrische König sagt, okay, dann müssen wir zuerst den Elisa ausschalten. Der Mann ist so gefährlich, der macht hier die ganze Sache kaputt, so werden wir nie gewinnen den Krieg. Und er schickt überall seine Späher aus, rauszufinden, wo ist denn der Elisa? Eines Tages melden die Späher, ja, der ist mit seinem Diener zusammen in der Stadt Dothan. Da sind auch gerade gar keine Truppen des Feindes. Wir könnten ihn dort einkesseln. Der König lässt seine Truppen ausrücken, Eilmarsch in der Nacht. Und die Stadt ist am Morgen umschlossen von feindlichen Truppen. Der Diener als guter Diener steht zuerst auf, will seinem Herrn vielleicht einen Tee kochen oder so irgendetwas, tritt also vor die Tür und es trifft ihn fast der Schlag. Überall drumherum, wo er hinschauen kann, feindliche Truppen. Er stürzt zurück ins Zimmer zum Elisa und sagt, Elisa, Elisa, komm schnell, er ist völlig panisch. Die feindlichen Truppen sind da, sie haben die Stadt eingekesselt, die murksen uns alle ab, heute hat unser letztes Stündlein geschlagen, was sollen wir nur tun? Und der Elisa ist die Ruhe selbst. Der Diener, wie gesagt, völlig aus dem Häuschen, am Hyperventilieren. Und der Elisa sagt, 2. Könige 6, 16, ihm ganz ruhig, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer Seite. Ich sehe aber niemanden. Es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer Seite. Und dann betet der Elisa für seinen Diener und sagt, Gott, öffne ihm die Augen, dass er sehen kann. Und auf einmal sieht er, jetzt brauche ich meine Engel wieder, rundherum auf diesen Berg hängen die Menge der Engelsheere, mächtig und prächtig und glänzend. Und die Menge der Feinde sieht dagegen wie ein kleines Häufchen aus. Es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer Seite. Und auf einmal, bang, hat er auch offene Augen und kann das sehen, was eigentlich unsichtbar ist. Lässt Gott in einen Blickton hinein in die Welt, die sonst immer wie so im Theater mit dem Vorhang verhüllt ist. Danke euch. So werden ihm die Augen aufgetan. Das Heer der Engel ist da. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, selbst auf den krummen. Selbst auf denen, die du gehst, wo du weißt, naja, ob da jetzt Gott mit mir geht. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Gott ist dir nie fern. Er kümmert sich um dich. Seine Engel sind da, du bist nicht allein. Aber manchmal sieht es ja so aus, als wären wir allein. Und es fühlt sich so an, als wären wir ganz alleine. Als hätte Gott uns vergessen. Hat er nicht. In Matthäus 4, Vers 5 folgend zitiert der Teufel, als er Jesus in Versuchung führt in der Wüste, genau diesen Vers aus Psalm 91. Und er sagt nämlich, oh, wenn du der Sohn Gottes bist, dann zeig das doch, dann stürz dich herunter von dieser Zinne hier. Und denn es heißt doch in der Heiligen Schrift, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf hinten tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wenn ihr den Originalvers seht, merkt ihr, er ist leicht verändert. Der Teil, dich zu behüten auf all deinen Wegen, lässt der Teufel weg. Denn, in Klammer gesagt, immer Vorsicht, wenn der Bibeltext verändert ist. Wenn Teile rausgestrichen sind, so, das ist immer verdächtig. Dann lieber immer nochmal nachgucken, wie heißt es eigentlich wirklich. Auf allen deinen Wegen, er will ja den dazu bringen, dass er das tut, was er will, aber auf allen Wegen hieß er auch, wenn er einen anderen Weg geht, ist alles gut und ist Gott da, das blendet er hier lieber mal aus. Dass die Engel dich behüten sollen, das erinnert auch schon im Psalm vorher an den Vers 4, wo es hieß, unter den Schwingen seiner Flügel haben wir Zuflucht. Der Herr hat dich dem Schutz seiner Engel unterstellt. Du bist nicht alleine, du musst nicht alles alleine packen und allein durchkommen. Wisst ihr, diese Gewissheit kann einen sehr gelassen machen, so wie den Elisa, der sagt, hab keine Angst. Als Jesus verhaftet wird, im Garten Gethsemane, da zückt der Petrus sein Schwert, stürmt auf einen dieser Diener, die ihn da Jesus verhaften wollen, zu, haut ihm das Ohr ab. Und Jesus sagt aber, hey, steck dein Schwert wieder ein. Was glaubst du eigentlich, was hier passiert? Wenn ich bitten würde, wenn ich ein Wort sagen würde, kämen sofort 12 Legionen Engel zu meiner Hilfe. Eine römische Legion umfasste normalerweise 5000 Mann. 12 Legionen Engel wären also 60.000. Das sollte reichen. Jesus sagt, ich könnte es tun, aber er verzichtet drauf. Er lässt sich ganz bewusst gefangen nehmen. Er verzichtet auf seine Stärke. Er weiß alles, was kommt. Er geht diesen Weg. Er lässt sich fangen und ans Kreuz schlagen. Nicht, weil er nicht ausweichen könnte, sondern weil es für uns zu unserem Wohl, zu unserem Guten ist. Damit wir, wie es im Römerbrief heißt, Miterben mit Christus sind. Römer 8, Vers 17. Und wenn du Miterbe bist, dann kannst du, so wie er auch, Engel zu deinem Schutz herbeirufen. Die Engel hören auf dich. Manchmal haben wir das Gefühl, sie sind schwerhörig, ich weiß. Es ist immer gut, wenn man sowas in der geistlichen Welt will, dann sprich es auch ruhig laut aus. Murmel das nicht nur in seinen Bart, sondern sprich es laut aus. Sagen, ihr Engel kommt und umrundet mich, umschützt, umhüllt mich und beschützt mich. Ist sehr interessant, wie Jesus antwortet, als der Teufel das so sagt. Er nimmt nämlich auch einen Vers aus der Bibel, aus dem 5. Buch Mose, 6, Vers 13. Du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, steht da im Original. Er zitiert noch mehr. Und Jesus aber ändert das Fürchten und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten. Furcht erfüllt uns immer dann, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen und unseren eigenen Sorgen und Fragen. Aber wenn wir auf Gott schauen und ihn anfangen anzubeten und zu loben, dann weicht die Furcht. Es geht nicht immer so schlagartig. Es ist mehr so, wie wenn du einen Tropfen Spüli in die fettige Pfanne machst. Es wird langsam zurückgeschoben. Die Oberfläche klärt sich. Wo wir ihn anbeten, entsteht eine Freiheit und die Engel umgeben dich wie ein Schutzschild. Jesus definiert hier, wie geht Gott fürchten, wie geht Ehrfurcht, indem ich Gott anbete, indem ich ihn lobe und seinen Namen groß mache. Und dann geht es weiter, Vers 13, über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Schlangen niedertreten. Also wir leben jetzt doch sehr zivilisiert und nicht so stark mit der Wildnis verbunden. Aber in einer anderen Zeit, in einem anderen Land, die Natur hat dich ständig umgeben, auch mit all ihren Gefahren. Giftschlangen, wilde Löwen, das gehörte zum Tagesgeschäft dazu. Und es war natürlich gut, sich gegen all solche Gefahren zu verteidigen. In letzter Zeit war es ja besser, aber eine ganze Reihe von Jahren war es ja so, Deutschland und Italien waren dafür bekannt, richtig gut beim Fußball zu verteidigen. Da wurde dann gesagt, oh, die haben wieder Beton angerührt. Da ging nichts hinten. 10 Mann kurz vorm eigenen Strafraum. Wunderbar. Es ist klar, wenn man so verteidigt, da fängt man wenige Tore. Aber was ist auch klar? Man schießt auch keine. Wenn alle hinten drin stehen, super verteidigt, prima. Aber mehr als ein 0-0 kommt doch da nicht raus. Um zu gewinnen, musst du auch angreifen. Da brauchst du auch einen vernünftigen Sturm. Manchmal sogar ein Mittelfeld. Also es geht nicht anders. Wir haben jetzt ganz viel gehört in dem Psalm schon, wie wir uns in den Schutz stellen können, wie wir uns sicher wohnen können, wie Gott für uns eintritt und uns verteidigt. Aber hier kommt der Wendepunkt. Der Jäger wird zum Gejagten, die Schlinge des Vogelfängers wird zerrissen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten. Die Anschläge des Feindes wirst du zunichte machen. Aber nicht, indem du so toll bist, mit deinen natürlichen Ressourcen, mit deinem Geld, mit deiner Ausbildung, mit all dem, was du sowieso kannst. Jesus macht das so klar. Als er die Jünger aussendet, 2 und 2, da gibt er ihnen ein ganz nettes Motto mit. Da sagt er nämlich, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Prima. Schick mal ein Lamm in Wolfsrudel. Das hat eine relativ kurze Überlebenschance. Die Jünger kommen aber lebendig zurück. Nicht, weil sie so gute Kämpfer sind, sondern weil Gottes Hand auf ihnen ist. Weil sie unter seinem übernatürlichen Schutz und mit seiner Kraft laufen. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Er ist unter deinen Füßen. Guck mal deine Füße an. Guck doch mal da unten auf eure Füße. Der Teufel liegt drunter. Er hat kein Recht und keine Macht, wenn du zu Jesus gehörst. Und lass dir das nicht einreden von anderen. Lass dir keine Furcht machen. Du bist mit Jesus zusammen stärker. Du kannst mutig mit ihm zusammen Bastionen des Feindes angreifen. Das mit dem Schwert des Geistes in der Hand, das ist Gottes Wort. Also wenn du den Psalm 91 betest und sagst, dann schwingst du das Schwert des Geistes und weist den Feind in seine Schranken zurück. Egal welche negative Botschaft dich anbrüllt, dein Konto, deine schmerzenden Knochen, deine liebevolle Ehefrau. Egal, was dich anbrüllt, schlag mit dem Wort Gottes zurück. Das ist ein ganz gefährlicher Satz, denn manche nehmen das sehr wörtlich. Pastor hat gesagt, sollst du mit dem Wort Gottes zurückschlagen. So ist nicht gemeint. Es geht nicht darum, drauf zu hauen, es geht auch nicht darum, das dem anderen um die Ohren zu klatschen. Sondern mit dem Wort Gottes zurückschlagen meint, ich nehme es und mache es zu meinem Gebet. Das sage ich nochmal. Ich nehme es und mache es zu meinem Gebet. Es geht nicht darum, dass ich den anderen damit attackiere. Das hat Jesus uns nicht vorgemacht. Sondern immer wenn es zu dem anderen kommt, sagt er, sei lieb, sei freundlich, sei nett, sei ein angenehmer Zeitgenosse. Gewinn ihn durch deine Liebe und Freundlichkeit. Ich weiß, manchmal scheint Zuschlagen leichter. Aber es bringt nichts. Vers 14. Da wird die Perspektive gewechselt und auf einmal hören wir das, was Gott sagt. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Was gibt dir ein Anrecht auf Gottes Schutz, weil du ihn liebst? Es kommt nicht auf deine Leistung an, nicht auf dein Geld, das du gegeben hast. Und mancher sagt, na, ich kann nicht mal Gott gut lieben. Da reicht es wiederum, dass er sagt, hey, ich habe dich zuerst geliebt. Und dieses kleine bisschen, das du erwidern kannst, reicht völlig. Es geht nicht um Perfektion. Nicht vergiss nie. Schutz bei Gott wächst aus deiner Nähe zu ihm und Vertrautheit. Streck dich nach seinem Schutz aus. Aber noch mehr, streck dich nach dem Beschützer aus. Nach Jesus. Streck dich nach dem Beschützer aus und du bist beschützt. Vers 15, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Das ist ganz praktisch hier. Herr, ich mache mir Sorgen über die und die Situation. Wenn das in deinem Herzen ist, dann sag es genauso. Herr, ich mache mir Sorgen da und darüber. Sag ihm das. Aber ich lege sie jetzt in deine Hände. Ich lege meine aufmüpfigen Teenagerkinder in deine Hände, Herr. Ich mache mir Sorgen um sie, welchen Weg sie gehen werden, aber ich lege sie in deine Hände. Meine Befürchtungen, meinen Kummer, meine Wut, meine Trauer, ich lasse es los und lege es in deine Hände. Und stattdessen empfange ich deinen Frieden. Wenn dich morgen der Kummer wieder anfrisst und anfällt, sagen, Herr, hier ist es, es macht das und das mit mir, ich gebe es dir, ich lege es in deine Hände und empfange deinen Frieden. Was für eine starke Verheißung. Er will mich herausreißen und zu Ehren bringen. Danke, Jesus. Der letzte Vers. Gott gibt ein großartiges Versprechen, Vers 16. Ich frage jetzt nicht, wer von uns schon über 70 ist. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm mein Heil. Aber wir haben ja Chemiker unter uns. Könnt ihr später mal fragen, was eine gesättigte Lösung ist. Du hast so viel reingeschüttet, dass sich nichts mehr auflöst, weil es einfach schon voll ist. Wenn du zu Hause machen mit Zucker oder mit Salz, gesättigt meint, da löst sich nichts mehr, es ist so viel drin. Gesättigt heißt, da ist überfließende Fülle und das will Gott dir schenken, ein Leben, das gesättigt ist von seiner Gegenwart und Güte. Und ich will ihm zeigen, mein Heil. Wir sehen, das ist so schön. Der Psalm ist aus dem Alten Testament, der ist geschrieben auf Hebräisch. Und was heißt Heil oder Rettung auf Hebräisch? Jeshua. Das Gleiche, was der Name von Jesus auf Hebräisch ist. Gott ist meine Rettung. Gott rettet uns. Ein Leben, das reich und satt ist, das von Gott umhüllt ist, das geprägt ist davon, dass es alles zuläuft auf Gott, auf seine neue Welt. Oh, ich wünsche mir so ein gesättigtes Leben mit den guten Dingen Gottes. Und dann bin ich auch ganz getrost reisefertig. Sagen ja, wenn die Zeit ist, dann kann ich auch gut gehen, weil das Leben ist voll von dir. Das ist nicht nur ein vorübergehender Zustand in dieser Welt, sondern es ist das, worauf unser Leben abzielt in Gottes neuer Welt. Ein Leben gesättigt von seiner Liebe und Güte, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Freude, wo es keinen Mangel gibt, keine Schmerzen, keine Tränen, sondern wo Gott sich in allem völlig um uns kümmert. Amen. Und es gibt dort auch keine Rollstühle.